Ja, wir wollen, bevor wir einsteigen ins Thema, gemeinsam kurz beten. Vater im Himmel, wir wollen dir bewusst danken für diesen Tag, dass wir den gemeinsam erleben dürfen, dass wir uns hier in diesem Gottesdienst einfinden durften. Und Herr, du siehst das Herz eines jeden von uns, wonach es bedarf, was uns bewegt. Und ich will dich bitten, dass du heute Morgen einfach die Ruhe schenkst, den Frieden schenkst und dass wir dankbar sein dürfen, Herr, für dein tägliches Versorgen, für deine Treue, Herr, mit allem, was wir benötigen. Und ich will dich bitten, Herr, dass du uns staunen lässt heute Morgen über dein Wort, über dich, über dein Handeln in deinem Sohn, auch beim Abendmahl dann, dass du uns neu vor Augen malst, diese Auswüchse, diesen Reichtum, den wir haben, Herr, weil dein Sohn dort auf Golgatha am Kreuz hing, zwischen Himmel und Erde, Herr, allein und verlassen. Lass uns staunen, lass uns ermutigt werden und vor allem wachsen in deinem Wort, Herr. Wir danken dir. Amen. Ja, Erntedankfest. Passend, wie gelesen, liegt uns der Text zugrunde, Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Die Speisung der 5000. Wir werden Erntedank somit auch immer wieder mal erwähnen. Und interessant ist, dieses Wunder, das der Herr da gewirkt hat, es ist das einzige Wunder, das uns in allen vier Evangelien berichtet wird. Und das unterstreicht doch schon mal diese Bedeutsamkeit der Speisung, dieser Geschichte. Und wenn wir diese vier Evangelien, diese Stellen lesen würden, da gibt es einige Unterschiede. Wir wollen uns heute Morgen aber hauptsächlich auf das Johannesevangelium konzentrieren. Und es ist auch dort am ausführlichsten uns berichtet. Wir wollen diese Geschichte im Damals beleuchten, auch praktisch auf uns anwenden und dann zum Schluss auch noch etwas prophetisch beleuchten. Und dann münden wir ein ins Abendmahl. Das Thema heute Morgen, wenn der Himmel die Erde berührt. Wir haben vier Punkte. Erstens, wie das Herz Jesu fühlt, die Verse 1 bis 4. Dann zweitens, der prüfende Blick Jesu. Glaube statt Berechnung, die Verse 5 bis 7. Drittens, das Wenige in seiner Hand, die Lektion des Knaben, die Verse 8 bis 13. Und dann viertens, der wahre König und das kommende Königreich, die Verse 14 bis 15. Und somit kommen wir zum Ersten. Wie das Herz Jesu fühlt. Verse 1 bis 4. Ja, wie herzbewegend ist das Herz Jesu. Wir lesen nochmals diese ersten vier Verse, Johannes 6, 1 bis 4. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Ja, Jesus, er wollte sich hier doch mit seinen Jüngern mal etwas Ruhe gönnen. Sie gingen auf diesen Berg, ausruhen. In Matthäus heißt es, er zog sich an einen einsamen Ort zurück. In Lukas lesen wir, und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Sie haben sich zurückgezogen. Aber dann war auf einmal plötzlich wieder ganz viel los. Da war plötzlich Eile, nämlich aufgrund dieser Volksmenge, die da kam. Und diese war nun doch in der Tat eine Störung. Kann man denn nie seine Ruhe haben? Aber wie hat Jesus nun auf diese Störenfriede reagiert? Wir kennen das ja bestens von Konferenzen, zum Beispiel auf unserem Gelände, wenn viele Leute zusammen sind. Wir kennen es drüben bei den Mahlzeiten. Bis dann jeder einmal sitzt und isst, das ist irgendwie auch ermüdend. Das kostet Kraft. Ja, statt ungehalten zu sein, wendet sich Jesus der Menge zu, die da erwartungsvoll am Ufer steht. Vers 5. Wir sehen wunderbar vor unseren Augen, wie das Herz Jesu fühlt. Ja, was für einen Herrn haben wir doch? Es öffnet sich hier das Herz des Himmels. Göttliche Barmherzigkeit inmitten menschlicher Bedürfnisse. Unermüdlich ist Jesus, der gute Hirte, um seine Schafe bemüht. Er sieht die große Volksmenge. Und was war Jesus? Er war innerlich bewegt. Ein Hirte mit Mitleid, wir wissen es aus einer anderen Stelle, dort in anderem Kontext, aber da finden wir das Herz Jesu. Matthäus 9, Vers 36. Matthäus 9, 36. Da heißt es, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Diese Volksmenge, wir lasen es bei uns im Text, hatte ja aber eigentlich gar kein großes Interesse an ihm. Sondern an was waren sie interessiert? Sie waren interessiert an den Zeichen und Wundern, Vers 5. Und Israel war schon seit Beginn die Herde der Weide unseres Herrn. Da können wir dazu schreiben und auch noch aufschlagen, 4. Mose 27, Vers 17. 4. Mose 27, 17. Der vor ihnen aus- und einzieht und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und stellen wir uns das einmal vor, als da Jesus mit dieser Volksmenge war. Das Volk Israel hatte den Hirten, den Sohn Gottes, in seiner Mitte, mittendrin. Und doch heißt es, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Tragisch. Die Volksmenge kam eigentlich nur wegen diesen Zeichen und Wundern, Sensationsgier könnten wir sagen. Es heißt, weil sie seine Zeichen und Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Aber anstatt sich abzuwenden, trotz der eigentlichen Auszeit mit seinen Jüngern, trotz anderem Programm, anderem Vorhaben, wendet unser Herr sein Augenmerk auf diese Menschen. Er nimmt sich die Zeit. Ja, und auf der anderen Seite, wie haben nun die Jünger reagiert? Sie sehen die Volksmenge auch. An diesem abgelegenen, einsamen Ort, andere Übersetzungen schreiben hier, in der Öde oder an diesem öden Ort. Menschen mit Bedürfnissen. Und die Jünger fragen sich mit Recht, wie das jetzt nun weitergehen soll. Es gibt keine Lebensmittel, die Zeit ist fortgeschritten. Sie schlagen dem Herrn daher vor, schick die Menschen weg, schick sie fort, damit sie sich Nahrungsmittel in den Dörfern kaufen können. Und was wir hierdurch merken ist, menschlich gesehen sind das ja absolut vernünftige Gedanken. Aber wie so oft in unserem Leben, und da kann ich besonders für mein Leben sprechen, da ist der Verstand ein Hindernis für den Glauben. Andreas, er schaut auf die große Not. Philippus auf den Mangel an Geld. Und keiner von beiden achtet auf das Problem, das der Herr aufgeworfen hat. Diese Worte der Jünger, sie zeigen, wie wenig ihnen diese Menschen am Herzen liegen. Sie meinen, jetzt ist genug, schick sie weg, es reicht. Schick sie weg von Jesus. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ohne Belehrung, ohne Ermutigung, ohne Seelsorge von Jesus. Das war der Vorschlag, den die Jünger dem Herrn Jesus gemacht haben. Wie wenig kennen sie ihren Herrn, der doch voll Erbarmen ist, der innigstes Mitgefühl hat. Wir sehen, wie das Herz Jesu fühlt. Und in der Gnade unseres Herrn Jesus, da übergeht er keinen einzigen Menschen, auch nicht dich, auch nicht mich. Und es ist interessant, wenn wir die Evangelien lesen, solche Worte des Mitleids, diese zu Herzen gehenden Worte, lesen wir nur von Personen der Gottheit. Ja, das Mitleid des Herrn, der Himmel neigt sich zur Not des Menschen. Das ist auch, wenn der Himmel die Erde berührt. Und jetzt will ich uns fragen, ja, wie ist das eigentlich bei uns? Wie ist das in meinem Leben? Wie empfinden wir gegenüber anderen in der Gemeinde, wir uns gegenseitig? Wo sind wir kaltherzig? Wir wollen mal ausschlagen, Philipper Kapitel 2, Vers 1. Philipper Kapitel 2, Vers 1. Da schreibt Paulus, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Auch du und ich als Kinder Gottes, als Teil des Leibes Jesu, wir sollten doch diese göttlichen Empfindungen kennen. Wir sollten sie doch haben. Jesus, er war hier voller Herzlichkeit, Mitleid für diese Volksmenge, die kam wegen Sensationsgier, um irgendwie etwas zu erleben, was sie noch nie erlebt haben. In all ihren Bedürfnissen. Wie steht es um deine Herzlichkeit? Dann, wenn jemand unverhofft anruft und Zeit von dir will. Und ich bin hier in der Tat kein Vorbild. Ich will das viel mehr lernen. Wenn ich mein Programm habe, ich unter Zeitdruck bin, lieber abwimmeln. Keine Zeit. Die andere Seite ist, und das ist so schön, es zeigt dir und mir, Jesus hat für dich und mich immer Zeit. Bei Jesus, da bist du nie ein Störefried. Das ist doch herrlich. Das ist doch schön zu wissen. Und er ist einer, der Mitleid hat mit dir. Dort, wo du belächelt wirst für deine Probleme. Leute, die sagen, ja, das ist ja gar nichts. Jesus hat Mitleid. Jesus empfindet mit. Er hat ein Herz, das mitfühlt. Das heißt, wir dürfen zu jeder Zeit mit allen Dingen, seien es kleinste Bagatellen, ihn aufsuchen im Gebet. Und wenn wir ihn aufsuchen, er wendet sich niemals ab. Er wimmelt uns nicht ab mit irgendeiner fadenscheinigen Begründung. Nein. Und nun, Erntedank. Auch das Erntedankfest beginnt nämlich hier. Ja, wo? Im Herzen Gottes. Dank wächst dort, wo wir erkennen, alles, was uns nährt, alles, was uns erhält, entspringt seinem Zuwenden. Es entspringt seinem Erbarmen. Jesus, das sehen wir in der Geschichte, er sieht die Hungrigen schon, bevor sie ihn bitten. Er erhob seine Augen und sah, heißt es. Und so sieht er auch uns, er sieht dich und er versorgt uns aus der Fülle seines wunderbaren Herzens. Wo der Himmel die Erde berührt, wird Gottes Mitgefühl spürbar. Jesu Herz neigt sich der Not der Menschen zu und lässt himmlische Liebe in ihr Elend fallen. Und das führt uns zum Zweiten. Der prüfende Blick Jesu, Glaube statt Berechnung, die Verse 5 bis 7, und auch diese wollen wir gemeinsam lesen. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Wir sehen hier diese Jünger, jetzt hier Philippus. Und das ist ja bezeichnend, dass der Philippus heißt, weil es passt nämlich sehr gut zu mir. Der überschlägt nun die Anzahl Menschen. Er überschlägt deren Nahrungsbedarf. Er überschlägt die Finanzen, ähnlich ja wie David damals, der begonnen hat, seine Kriegskräfte zu zählen. Und Philippus war klar, ein derartiger Betrag konnte in dieser Situation unmöglich von ihnen aufgebracht werden, ausgeschlossen. Wie könnten also für diese Massen von 5000 Männern, und wir wissen es aus Matthäus 14, 21, Frauen und Kinder sind da nicht mit eingerechnet. Wie sollte es zu so viel Nahrung für all diese bedürftigen Menschen kommen? Diese Verse 5 bis 7, sie zeigen uns sicher mal mich, die total typischen, total menschlichen Überlegungen. Sinnbildlich eben wahrscheinlich für uns alle. Tja, wo war nun der Glaube an ihren Herrn und Meister, den sie schon mit vielen anderen Zeichen und Wundern erlebt haben? Wo war der Glaube? Und Jesus hat noch nie menschliche Hilfsmittel benötigt. Das musste doch den Jüngern klar sein. Wo war der Glaube? Das Fehlen von menschlichen Hilfsquellen, auch das Fehlen menschlicher Mittel. Das ist doch oftmals ein Grund in unserem Leben, dass wir feststellen, ich kann nichts für meinen Herrn tun. Ich kann gar nichts tun. Aber das ist doch genau die Voraussetzung, dass er dich und mich gebraucht, nicht wahr? Die Jünger hatten also ihre wenigen Mittel überschlagen, mit denen konnte tatsächlich keine große Menschenmenge gesättigt werden. Und danach geschah es. Was geschah? Jesus begann zu handeln. Und was hat Jesus gemacht? Er hat das Wenige genutzt, das die Jünger hatten. Dieses wenige Brot, diese wenigen Fische. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, die gehörten den Jüngern ja gar nicht. Nicht einmal das Wenige gehörte ihnen, sondern das gehörte dem kleinen Jungen. Und zu diesem kleinen Jungen dann gleich noch mehr im nächsten Punkt. Also diese Jünger, sie hatten nichts, nada, leere Hände, um Jesus irgendwie dienen zu können. Und Jesus prüft den Glauben. Wo der Verstand endet, dort beginnt Vertrauen. Und eben, ich spreche das mir zu. Dort, wo der Verstand endet, beginnt Vertrauen. Genau an diesem Punkt, Vers 6. Vertrauen hat immer damit zu tun, sich selber an einem öden Ort in der Einsamkeit zu befinden. Alles war geschlossen. Keine Möglichkeiten, leere Hände, Jesus völlig ausgeliefert. Und Prüfungen sind Gottes Methode, um uns auf den Himmel auszurichten. Und letzten Endes, wir greifen mal vorweg, da nimmt Jesus diese 5 Brote, er nimmt diese 2 Fische und Jesus erblickt selber als total abhängiger Diener, wohin? Hinauf zu seinem Vater im Himmel. Von ihm kommt ja jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk. Philippus, er berechnet, er überschlägt. Im Gegensatz Jesus, der in den Himmel blickt, der mit Gott rechnet, betet mit dem Wenigen, was er da in den Händen hielt. In den Himmel blicken. Mit Gott rechnen. Beten mit dem Wenigen, was wir haben. Was für eine Anwendung für unser Leben. Und wir sehen, wie Jesus genau das ausführt, was auch Paulus der Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt sagt, nämlich in 1. Timotheus Kapitel 4. 1. Timotheus 4, die Verse 4 bis 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Auch das Wenige. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Ernte Dank. Erst dann bricht Jesus die Brote in Stücke und gibt diese dann seinen Jüngern. So lange, bis alle gesättigt sind. Und wir wissen es blieben 12 Körbe voll übrig. Eine schöne Parallele ist ja, wie Gott sein irdisches Volk Israel damals auf dieser 40-jährigen Wüstenwanderung mit dem himmlischen Manna versorgt hatte, so macht er es mit dieser Volksmenge auch in der Wüste, quasi, in der Öde, am verlassenen Ort. Er ist derjenige, der die Bedürfnisse von Millionen von Menschen in der Wüste gedeckt hat. Stellen wir uns doch das einmal vor, indem er Nahrung aus dem Himmel regnen ließ. Jesus blickte zum Himmel auf und rief einmal mehr die Kräfte des Himmels auf diese öde Erde herab. Und so mehrte Jesus diese kümmerlichen Ressourcen, bis jeder satt war. Wo der Himmel die Erde berührt, da werden Gottes Möglichkeiten sichtbar. Deshalb sind wir eingeladen, unser Vertrauen über das Sichtbare hinaus wachsen zu lassen. Und Erntedank, es führt uns zur Erkenntnis, wir leben nicht von dem, wenn wir an Philippus denken, wir leben nicht von dem, was wir berechnen, sondern von dem, was Gott schenkt. Auch wenn wir planen, wenn wir säen, wenn wir arbeiten, das Wachsen liegt in seiner Hand. Und ich fand auch deinen Einstieg dazu einfach so schön mit der Landwirtschaft. Das, was wir tun können, tun, der Rest macht der Herr. Jeder Ertrag, jede Frucht, jedes Stück Brot ist letztlich Gnade. Und so wird Erntedank zu einem Bekenntnis des Vertrauens. Gott ist es, der dich und mich versorgt. Und nun, wie angesprochen, kommen wir zu diesem kleinen Jungen. Und das ist der dritte Punkt. Das Wenige in seiner Hand, die Lektion des Knaben. Und da lesen wir die Verse 8 bis 12. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort, und da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Stellt euch einmal diesen kleinen Jungen vor. Ich meine, der hätte in dieser Situation unterschiedliche Möglichkeiten gehabt. Da sprach Andreas zu Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Auch hier die Zweifel. Was ist das für so viele? Und nun der Junge. Dieser Junge, er hätte es selbst essen können. Und für das hatte er dieses Essen ja mit dabei, um es selbst zu essen, seinen Hunger zu stillen. Vielleicht kurz angewandt für uns im geistlichen Sinn: Auch wir könnten uns vom Wort Gottes ernähren, es genießen, aber es für uns behalten, ohne auf die Nöte anderer ausgerichtet zu sein. Dieser Junge, er hätte sein Essen selber teilen und verteilen können. In diesem Fall, da hätten einige wenige aus dieser riesen Menschenmenge einen winzig kleinen Bissen davon abbekommen. So versuchen wir Gläubigen doch unserem Herrn auch manchmal in eigener Kraft zu dienen. Wir klammern aber Jesus dann eigentlich aus dem Dienst aus. Wir versuchen, dem Herrn auf eine egoistische, vielleicht gebetslose, unfruchtbare Weise zu dienen und erreichen so nur ganz wenige. Und der kleine Junge, er könnte seinen kleinen Vorrat aber auch in die Hände unseres Herrn Jesus legen. Wie hat dieser kleine Junge wohl geschaut, als dieses wenige Essen von ihm sich da in den Händen Jesu mehrte und mehrte bis zum totalen Überfluss? Und wir lernen doch hier, wir müssen ihm in der Schwachheit, in der Erkenntnis unserer Schwachheit dienen. Wir dürfen ganz kindlich wie dieses Kind das Wenige, was Gott uns zuvor schon gab, einfach in seine Hände legen. Bewusst Jesus geben. Zum Beispiel unsere Last, die du vielleicht hast, für Evangelisation. Oder unser Herz für Seelsorge, oder unser Herz für Prophetie, oder unser Anliegen, anderen handwerklich zu dienen. oder was auch immer. Und dann wird sein reichster Segen über deinen und meinen Dienst ausgegossen und er ist es, der mehrt und mehrt und es mehrt. Ja, wo der Himmel die Erde berührt, da wird das Kleine groß. In Jesu Händen wird menschliches Weniges zur göttlichen Fülle. Jesus, er nimmt das Alltägliche, das Brot, die Fische und macht Segen für viele. Und so wird dann auch unser einfachstes Tun im Alltag zum Motto: Wir leben zur Ehre Gottes. Ja, der Himmel berührt die Erde, indem göttliche Macht sich des menschlich Geringen bedient, könnten wir auch sagen. Als Jesus da in unserer Geschichte in den Himmel blickte, da war das der Wendepunkt dieser Geschichte. Und ja, Erntedank erinnert uns. Auch in Bezug Erntedank dürfen wir, wie der Knabe im Text, das Wenige, was wir haben, in Jesu Hände legen. Auch die kleinen, scheinbaren Selbstverständlichkeiten, dass wir so viel kaufen können, dass wir so viel zu essen haben. Wie sagt es Paulus? Essen, trinken zu seiner Ehre, in seine Hände legen, zu seiner Ehre genießen. Zu seiner Ehre staunen über die Farbe, über die Geschmäcker. Und Norbert hat ja anderweitig mal erwähnt, all die besten Rezepte von Köchen, die hat Gott ja schon längst selber erfunden. Wir entdecken immer nur das, was Gott schon längst erfunden hat. Und das führt uns nun noch zum kleinen prophetischen Ausblick im vierten Punkt. Der wahre König und das kommende Königreich, die Verse 14 bis 15. Auch diese Verse wollen wir lesen, beziehungsweise wir lesen nochmals ab Vers 13 bis Vers 15. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, da sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum zurück auf den Berg, er allein. Wir lesen hier im Text von einem Zeichen. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte. Ja, was ist ein Zeichen? Ein Zeichen ist etwas, das zeigt auf das andere, auf das Eigentliche. Es zeigt auf den Ursprung. Also ein Zeichen ist auch, wir können auch sagen, ist ein Hinweis auf eine Tatsache. Und dieses Zeichen, was Jesus da tat, und es zeigt nämlich, und das geht deutlich über dieses Wunder hinaus, was Jesus da gewirkt hat, der Himmel wird einmal in der Zukunft die Erde berühren, beziehungsweise, wir könnten sagen, gänzlichst umschließen. Was die Jünger und die Volksmenge da erlebten, das lässt in aller Klarheit aufleuchten, dass Jesus der von Gott gesandte König ist. Dass Jesus imstande ist, dieses Königreich mit Israel aufzurichten. In diesem wird es ja keinen Mangel geben. Keinen Mangel an Brot, kein Mangel, keine Not irgendwie. Und dieses Zeichen deutet auf den Wohlstand, auf den Überfluss im tausendjährigen Königreich. Und wie Gott schon damals sagte zu seinem Volk: Ich will dich in ein weites Land bringen, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und in 5. Mose 28,5 heißt es passend: Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. 5. Mose 28, 5. Und dazu dann herrlich passend bei uns im Text, da war viel grünes Gras. Die Volksmenge sollte sich darauf setzen. Dazu können wir aufschreiben und aufschlagen Psalm 72, Vers 16. Psalm 72, Vers 16. Es wird im Überfluss an Getreide sein im Land, bis hinauf zu den Bergeshöhen. Wie der Libanon werden seine Fruchtbäume rauschen und sie werden hervorblühen aus der Stadt, wie das Gras auf dem Land. Dazu aufschreiben könnten wir auch noch Psalm 23, diese grünen Auen. Wir könnten aufschreiben Jesaja 46, Vers 14. Alles Parallelen zum grünen Gras. Psalm 23, Jesaja 66, 14 und gelesen haben wir Psalm 72, 16. Im Übrigen, einfach noch als Ergänzung, ein solcher Hinweis auf das Kommende gab es in der Geschichte ja schon einmal. Und damals war das auch eine Brotvermehrung, nämlich zur Zeit Elisas. Und Elisa hat 20 Gerstenbrote unter etwa 100 Männer verteilt und sie aßen und es blieb übrig. 2. Könige, Kapitel 4, 42 bis 44. 2. Könige 4, 42 bis 44 und in Vers 43 heißt es, er aber sprach, gib es den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und es wird übrig bleiben. Also ein Zeichen auf die Herrlichkeit des künftigen Königreichs. Nun in Johannes 6, diese 12 Körbe in Vers 13, die übrig blieben, ja, auf was weisen die hin mit dieser Zahl 12? Natürlich auf den bereitstehenden Überfluss für sämtliche 12 Stämme. Und dieser Segen, er soll verteilt werden. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Die Nationen werden kommen und genug haben. Überfluss. Johannes, er berichtet uns dann im Text auch, dass die Volksmenge sagt, das ist der verheißene Prophet. Das ist ein Verweis auf 5. Mose 18, 15. Einen Propheten wie mich, auf diesen hat das Volk gewartet. Das ist er, haben sie gesagt. Sie wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Was heißt das? Sie wollten ihn ohne Kreuz. Ausgeschlossen. Der Mensch meint zu gut von sich. In Vers 15 lasen wir, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Jesus hat sich zurückgezogen, er ließ das nicht zu. Was deutet das an? Er stieg auf den Berg. Ja, ein Stück weit die Himmelfahrt. Er ging weg. Es war noch nicht die Zeit. Noch nicht die Zeit für das Reich. Die Gemeindezeit muss noch kommen. Ja, wir haben gesehen, kein Mangel ist für Gott also zu groß, den er nicht würde beheben können. Wenn der Himmel die Erde berührt, das Kommen des Königreichs, wird von nichts Geringerem geprägt sein als davon, dass die himmlische Welt, diese himmlischen Kräfte in das Diesseits einbrechen. Und deshalb nennt Matthäus im Kapitel 4, Vers 17 dieses Königreich Reich der Himmel. Es hat seinen Ursprung im Himmel. Mit Jesus wird es ins Diesseits hineinbrechen. Vereinigung von Himmel und Erde in Jesus Christus. Zwischen Himmel und Erde, in diesem Riss, hing er am Kreuz. Und vielleicht noch so als kleine Kostbarkeit in dem Bezug, dass das Ganze vielleicht auch noch mal so stützt. Wir lasen in Vers 1, danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Diese Stadt Tiberias. Tiberias hat den Namen von einem römischen Kaiser bekommen. Und zwar Tiberius Caesar hieß der. Und schon der Name zeigt, das war eine römisch-hellenistisch geprägte Stadt, also der Charakter dieser Stadt. Viele fromme Juden haben damals Tiberias gemieden, weil die Stadt auch auf einem alten Friedhof gebaut war und sie galt daher rituellen Juden als unrein. Es lebten außerdem viele Griechen und Römer dort und die Juden haben diese Stadt damals als heidnische Stadt bezeichnet. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Tiberias galt als heidnisch beeinflusst, wurde von frommen Juden gemieden. Übrigens lesen wir auch nirgends, dass Jesus selbst dahin ging, sondern wir lesen nur immer von bei Tiberias. Ist doch interessant. Das heißt doch, angesichts unserer Geschichte heute, und Bethsaida ist ja gar nicht weit weg von Tiberias, somit können wir doch sagen, vor den Augen dieser heidnisch geprägten Stadt, See bei Tiberias, vollbringt Jesus unter Juden dieses große Wunder. Doch gewaltig. Wir finden zwei weitere Stellen mit Tiberias in der Bibel, alle drei übrigens im Johannesevangelium, sonst nirgends. Die wir gelesen haben in Johannes 6,1 und dann auch noch in Johannes 6,23. Da heißt es, es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe an dem Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nach der Danksagung des Herrn. Also wir sehen, diese Speisung der 5000 hat veranlasst, dass aus dieser heidnisch geprägten Stadt Boote kamen, Menschenströme aus den Nationen, könnten wir sagen, wie das Jesaja und andere uns berichten, in Bezug des kommenden Königreichs. Und als letztes noch in Johannes 21,1. Johannes 21,1. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Das Interessante ist ja, dass Tiberias nur im Johannesevangelium vorkommt, weil was hat denn das Johannesevangelium für ein besonderes Thema in Bezug auf Jesus? Besonders uns den Sohn Gottes zu zeigen. An ihn sollen die Menschen glauben. Jesus, er soll allen Menschen demonstriert werden. Das geschieht ja dann besonders im Königreich in der Zukunft. Und nun ernte Dank. Unser Dank heute, der blickt nach vorn. Auf den Tag, an dem Jesus als König zurückkommt auf diese Erde. Und kein Hunger mehr sein wird. Wir können sagen, jedes volle Korn, jeder gedeckte Tisch, das ist ein Vorgeschmack auf das Festmahl im Königreich der Himmel. Erntedank ist Sehnsucht und Hoffnung zugleich. Das, was jetzt wächst, wächst auf die endgültige Fülle in Jesus Christus hin. Ja, wenn Jesus wiederkommt, vereint sich Himmel und Erde und das führt zu völlig neuen Umständen, völliges Genüge. Gottes Reich wird in Fülle und Beständigkeit sichtbar. kommen wir zum Schluss und auch dem Übergang zum Abendmahl. Wir haben einen Vers in unserem Text eigentlich übersprungen, nämlich Vers 4. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Dieses Wunder unserer Geschichte heute, könnten wir doch sagen, es geschah im Angesicht. Im Angesicht von Golgatha. Im Angesicht des Kreuzes. Passa. Im Angesicht des fließenden Blutes Christi. Einst hat der Himmel schon mal die Erde berührt. Gott wurde Mensch. Und nur durch sein Werk auf Golgatha kann es zu himmlischen Zuständen auf dieser Erde kommen. Und das für Sie und mich persönlich schon am heutigen Tag. Der Vorhang zerriss. Dem Überfluss an Gnade und Vergebung, da wurde die Bahn geebnet. Stets ist Jesus der Mittler des Segens. Er ist das lebendige Brot, das Brot des Lebens, was jeder Mensch gebraucht. Jesus sagt, der Mensch erlebt nicht von Brot allein. Wahrhafte Fülle gibt es nur bei Jesus. Nutze die Gelegenheit, wenn du noch nicht sein Kind bist. Komm heute zu Jesus, lebe mit ihm, vertraue ihm. Amen. Amen.